Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 4 News. Die Woche im Tessin und in der Romandie.
Am Mikrofon Eric Facon. Zuerst in die Romandie. Der Jahreswechsel hat der Genfer Bevölkerung große Veränderungen im öffentlichen Verkehr beschert. Das könnte ein Segen sein für eine Stadt, die unter chronischen Verkehrsproblemen leidet. Konkret geht es um die Trams der Stadt und da gab es einen Fahrplanwechsel und eine Umverlegung bestimmter Linien und dazu noch zusätzliche Linien. Ich habe unseren Mitarbeiter Ron Hochhole gefragt, was denn die Grundidee dieser Änderung war.
In den meisten Schweizer Städten hat man ja eine sogenannte Sternstruktur, wo alle Linien an einem zentralen Punkt zusammenkommen, meistens am Bahnhof. In Genf war das bis vor ein paar Wochen auch so, nur wurde dies geändert in eine Struktur, die die Stadt quasi wie ein Schachbrett durchquert. Theoretisch soll dies nun zur Folge haben, dass man viel schneller von A nach B kommt, weil ganz einfach mehr Tram und Busse unterwegs sind und viel besser vernetzt werden.
Aber wie ist jetzt das herausgekommen?
Ja, die Resultate sind nun sehr enttäuschend und dies aus zwei Gründen. Erstens, weil man viel häufiger umsteigen muss und dies ist bekannterweise eine Hürde bei der Verwendung der öffentlichen Verkehrsmittel. Mit jedem gezwungenen Umsteigen, bei Pendlern vor allem, senkt statistisch die Verwendung der ÖV. Zweitens sagen nun Spezialisten, wenn man schon eine Tramstruktur haben will, so wie sie in Genf nun entstanden ist, dann müssten eben auch die Umsteigezonen entsprechend angepasst werden. Man müsste quasi, wo man von einem Tram aussteigt, ins nächste umsteigen können, ohne weit zu gehen. Und das ist in Genf schlicht und einfach unmöglich. Da muss man meistens über die Straße oder über einen Platz oder eine Querstraße gehen, um ins nächste Tram zu steigen können. Und das wirkt natürlich äußerst demotivierend.
Wie reagiert jetzt die Bevölkerung darauf?
Ja, viele sind extrem wütend. Die meisten Benutzer sind der Meinung, lieber kleine Verspätungen oder ein bisschen längere Fahrten, wie man das früher kannte, als das ständige mühsame Umsteigen. Und es wäre nicht verwunderlich, wenn die Benutzerzahlen in den kommenden Monaten sinken würden, trotz des Verkehrschaos auf den Straßen, wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Besonders bedenklich ist das neue Netz auch für Kinder und ältere Passagiere. Es gibt da einige Eltern, die ihre Kinder nicht mehr alleine reisen lassen und Senioren, die sich das auf einigen Strecken auch nicht mehr getrauen, weil eben das Umsteigen so umständlich geworden ist.
Klingt auch reichlich kompliziert und das Ganze klingt auch nach einem Planungsfiasko.
Ja, anders kann man dem bestimmt nicht sagen. Wie es Beobachter auch festgestellt haben, ist das eine reine Ingenieurenlösung, die angewendet wird. Eine Lösung, die zwar auf Papier und technisch optimal funktionieren soll, die aber absolut nicht der Komfort der Passagiere in Kauf nimmt. Dies, obwohl mehrere Instanzen gewarnt hatten, Spezialisten, der Große Rat, viele haben die Kantonsregierung vor einer solchen Lösung gewarnt. Doch dies hat alles nichts genützt.
Und was sagt jetzt Michelle Künstler dazu? Sie ist ja in der Genfer Regierung für den Verkehr zuständig.
Sie steht momentan unter ganz heftigem Druck. Schließlich trägt sie die politische Verantwortung. Doch zurück wolle sie nicht, besser gesagt könne sie nicht. Nun fragt sich natürlich, ob der Druck der Bevölkerung noch weiter wachsen wird. Gegebenenfalls könnte dies natürlich das Schicksal der Tramlinien bzw. ihre eigene Zukunft trotz allem beeinflussen. Die Kantonswahlen sind zwar noch weit weg, doch ich denke nicht, dass sich die Gemüter so schnell beruhigen in Genf.
Wie man eventuell über ein Tramtrassé oder mehrere Tramtrassés stolpern kann, wechseln wir nach Neuenburg ran, Hochuli. Im Kanton Neuchâtel sind sich die von oben im Kanton und die von unten im Kanton nicht besonders grün. Man mag sich nicht. Da gibt es eine gewisse Rivalität zwischen den Städten Neuchâtel und La Chaux-de-Fonds. Und letzthin konnte man das bei der Frage nach dem Standort der Spitäler merken. Nun ist man sich aber interkantonal doch auch einig, dass eine Aussöhnung vonnöten wäre und hat eine Art Komitee ins Leben gerufen. Und dieses Komitee, das soll hier irgendwie zur Versöhnung beitragen. Was ist denn das für eine Art Struktur, die da geschaffen wurde?
Eine ziemlich unklassische. Man hat gemerkt, dass mit bestehenden Gremien eigentlich kaum eine Lösung zu finden ist. Da ist alles, ja, ein bisschen festgefahren. Insofern hat man eben ein Komitee ins Leben gerufen, wo sowohl Kulturschaffende, Akademiker wie auch lokal Gewählte nach Lösungen suchen sollen. Viel mehr weiß man bislang noch nicht, auch über die Besetzung. Doch das Ziel ist klar, man soll analysieren, weshalb es immer wieder zu Reibereien kommt zwischen dem oberen und dem unteren Teil des Kantons. Reibungen, die dann eine rationale politische Planung erheblich erschweren in Neuenburg.
Aber warum ist es denn so schwierig, Einigkeit zu erzielen?
Die Rivalität zwischen dem oberen und dem unteren Teil des Kantons ist historisch. Der obere Teil, die Montagne, wie man sie nennt, die Berge, haben eine eher industrielle und bäuerliche Tradition. Die Region ist bekannt für ihre Uhrenmacher, aber ansonsten ist sie eher benachteiligt wirtschaftlich gesehen oder sie fühlt sich jedenfalls so gegenüber der Stadt Neuenburg, die Hauptstadt des Kantons und deren Umgebung, die ja schön am See liegt, eine Universität hat, gut angeschlossen ist am Zug- und Autobahnnetz und insofern auch wirtschaftlich attraktiver ist. Da haben die im oberen Teil immer das Gefühl, die Stadt Neuenburg sei bevorzugt und snobistisch und die Städtler, ja, die haben die Tendenz, die Berger von oben ein bisschen hochnäsig zu behandeln. Im Weiteren gibt es auch noch eine politische Realität. Es gibt immer wieder Gewählte im Regierungsrat, vor allem aus dem oberen Teil, die eben hauptsächlich dank der Unterstützung ihrer Region gewählt sind und diese haben dann die größte Mühe, eigenständig Entscheide zu treffen, die für ihre Region eben nicht so von Vorteil wären, auch aus Angst, nicht wiedergewählt zu werden. Und das sorgt natürlich nicht besonders für Kohäsion und rationale Entscheide bei der Neuenburger Regierung.
Nun gibt es also psychologische Gründe, es gibt wirtschaftliche Gründe und strukturelle Gründe, das ist ein Haufen. Welche Aussichten gibt es denn für dieses neue Gremium oder dieses Komitee, da überhaupt für Abhilfe sorgen zu können?
Naja, das ist die gute Frage und in naher Zukunft ist diese Frage sehr schwierig zu beantworten. Es könnte Monate dauern, bis Lösungen skizziert werden auf dem Papier und die Umsetzung ist dann noch ein anderes Paar Schuhe. Doch zumindest hat man das Problem nun erkannt und auch eine originelle Lösung gefunden, um es zu bekämpfen mit einem eben nicht institutionellen Gremium. Man kann zumindest sagen, es ist ein Schritt gemacht worden. Ob dann der zweite Schritt auch gemacht wird, ja, die Prognose ist offen.
Zum letzten Thema, Ron Hochul, die Kathedrale von Lausanne, ein wunderbares Bauwerk, die wird mal wieder umhüllt von einem Baugerüst, nicht zum ersten Mal. Warum denn diesmal?
Ja, eine ewige Baustelle sei diese Kathedrale, haben auch diese Woche die lokalen Medien festgestellt. Diesmal sind es einige Teile aus Sandstein, die drohen zu fallen und dazu kommt noch, dass es ganz einfach hineinregnet. Das Dach ist nicht mehr dicht und das braucht nun dringendst einen Kredit von etwa 400.000 Franken. Doch das ist nur ein weiterer Schritt in einem Renovierungsplan, der bereits seit 30 Jahren am Laufen ist.
Und was sagt jetzt die Bevölkerung dazu, das Wahrzeichen der Stadt, das da seit 30 Jahren, an dem seit 30 Jahren herumgebaut wird?
Ja, natürlich stehen immer wieder die Kostenfragen im Zentrum der Diskussionen und dies nicht einmal in der Richtung, der man sich vorstellen könnte. Häufig wird gefragt, ob man nicht ein für alle Mal große Investitionen und Arbeit tätigen sollte, anstatt etappenweise voranzugehen, denn viele möchten die Kathedrale, die, Sie haben es ja gesagt, ein Stück weit auch das Markenzeichen der Stadt ist, für längere Zeit ohne Gerüst sehen. Die Behörden unterstreichen nun, 2015 soll man endgültig fertig sein mit der ersten Totalrenovierung der Kathedrale. Doch wie lange man dann ohne Baustelle leben kann, ist offen. Schließlich ist das Gebäude ja aus Sandstein. Und wie es die Berner und Freiburger auch wissen, ist es nicht gerade das solideste Baumaterial.
Ron Hochuli von Radio Television Suisse.
DRS 4 Kultur.
Der Kulturstammtisch. Am Wochenende trifft Eric Facon seine Gäste am Stammtisch zum Gespräch über Kultur.
Es ist eine Bubenfreude und es ist ein Bubenspielzeug, dieses Auto. Auch für Erwachsene, auch für Künstler.
Und das ist dann auch natürlich die Frage, von wem ist jetzt dieses Werk genau?
Die Kunst, über sich selbst zu lachen, ist heutzutage nicht mehr so verbreitet.
Das Leben selbst schreibt keine Geschichten und Texte wachsen nicht auf Bäumen.
Ja. Ja. Ja.
Absolut.
Der Kulturstammtisch. am Wochenende auf DRS4 News.
DRS4 News. Die Woche in Tessin.
Das Ende der Weihnachts- und Neujahreszeit ist üblicherweise gerade für die Geschäftswelt eine Zeit der Bilanz. Ich habe unseren Mitarbeiter Gerhard Lob in Locarno gefragt, wie das Weihnachtsgeschäft im Tessin ausgefallen ist.
Nun, wir wissen, dass der Detailhandel in der Schweiz ja ein gutes Weihnachtsgeschäft hinter sich hatte, aber es ist eben regional sehr verschieden. Und da zeigt sich, dass das Mendrisiotto, eben das Grenzgebiet im Tessin nach Italien, gar keine gute Figur abgegeben hat, beziehungsweise das Weihnachtsgeschäft ein wahres Desaster war, wie auch die Tessiner Medien berichtet haben. Und angesichts des Frankenkurses und trotz der Grenze von 1,20 Franken auf den Euro herrscht weiterhin Krisenstimmung im Detailhandel, weil die Tessiner Kunden natürlich ganz gerne ins grenznahe Italien jetzt gehen. Aber auch jetzt ist schon wieder von einem Gegentrend zu hören.
Und wie ist das zu verstehen mit diesem Gegentrend?
Ja, die Sonderverkäufe nach Weihnachten, Sale, wie es ja nun auch selbst im Tessin angeschrieben ist zum Teil, beziehungsweise Saldi, also die sind ja, wie wir wissen, auch sehr wichtig. Und da hatte das Tessin diesmal die Nase vorne. Man hat hier schon am 27. Dezember begonnen, während in Italien erst am 5. Januar die Sonderverkäufe per Gesetzestreet beginnen konnten. Und ganz offenbar hat die italienische Kundschaft da auf das Angebot im Tessin zurückgegriffen. Zumindest war wieder von Staus die Rede, dass sich Käufer aus Italien, also Bewohner aus Italien, aus der Grenzgegend wieder vermehrt ins Tessin bewegen.
Zu den Staus dürften auch diejenigen Autofahrer aus Italien beitragen, für die das Benzin im Tessin günstiger ist.
In der Tat, denn die Regierung Monti hat die Mineralölsteuern erhöht, was zu einem neuen Rekordpreis für Benzin in Italien geführt hat. 1,74 Euro kostet jetzt circa ein Liter bleifreies Benzin. Und schaut man mal hier in Mendrisiotto, kostet der gleiche Sprit ein Liter 1,70 Franken. Also es ist selbst in Franken billiger. Und da muss man auch bedenken, dass ja in der Lombardei wurden die Benzinpreise künstlich gesenkt, um diesen Tanktourismus zu vermeiden. Die Region Lombardei gibt den Tankstellen im Grenzgebiet Zuschüsse, um die Differenz aufzufangen, aber selbst das reicht jetzt nicht mehr, um die italienischen Kunden davon abzuhalten, ins Tessin zu fahren, um ihren Tank zu füllen. Das ist immer ein bisschen ein Pendelspiel, das da zwischen den Tankstellen dies und jenseits der Grenze abläuft.
Ein reger kleiner Grenzverkehr also. Gibt es denn eine Prognose für das Jahr 2012?
Schwer zu sagen, denn zum einen lastet der Eurokurs natürlich weiter auf den Detailisten im Tessin. Dazu kommt meiner Meinung nach besonders wichtig, die Italiener müssen 2012 noch mehr Steuern bezahlen. Ihnen bleibt weniger im Geldbeutel. Und ein vielleicht auch nicht zu unterschätzendes Phänomen, Italien hat die Ladenöffnungszeiten total liberalisiert. Das heißt, seit Anfang Jahr können Geschäfte, wenn sie das wollen, rund um die Uhr offen halten. Sie unterstehen da keinerlei Restriktionen. Während im Tessin man ja noch diskutiert, ob man die Ladenöffnungszeiten von 18.30 Uhr bis 19 Uhr ausdehnen darf und schon wieder beim neuesten Entwurf für die Ladenöffnungszeiten von einem Referendum die Rede ist. Also da machen sich wirklich zwei Welten dies und jenseits der Grenze auf und man muss schauen, wie weit sich das allenfalls dann auf das Shoppingverhalten der Kunden auswirkt.
Wir werden die Auswirkungen dann dieses Jahr genauer beobachten. Bleiben wir noch einen Moment in Grenznähe, namentlich in Chiasso, wo das Aufnahmezentrum für Asylbewerber steht. Und das sorgte auch gleich wieder zu Jahresbeginn für Unmut.
So ist es, denn zum Zentrum wird seit Monaten eine Debatte geführt, denn eigentlich ist es voll. Doch das Bundesamt für Migration hat dort 4 Stellen in der Verwaltung abgebaut und es ging ein bisschen hin und her. Zuerst sagte man, es wird abgebaut, dann wieder nein, dann wieder ja und jetzt sind offenbar tatsächlich 4 Stellen weggefallen. Und das kann man in Chiasso überhaupt nicht verstehen, zumal ja das Zentrum wirklich seit Monaten voll belegt ist und man befürchtet eben, dass die Asylverfahren nun noch länger dauern. Das heißt, auch die Gäste im Asylzentrum, die Bewerber, noch länger bleiben werden.
Warum wurden denn diese Stellen abgebaut, diese vier Stellen, die da verschwunden sind?
Das ist eben nicht ganz klar. Es heißt von Seiten der Bundesverwaltung, man hätte abbauen müssen, man musste überall praktisch linear etwas streichen. Aber wir warten auch noch auf eine wirklich eindeutige Erklärung. Und diese wird wohl erst Ende Monat kommen, denn die neue Tessiner Nationalrätin Pantani, die ja aus Chiasso kommt, sie ist übrigens Vize-Stadtpräsidentin, hat in einer Interpellation genau das schon angefragt. Und sie erklärte auch diese Woche, dass sie noch auf die Antwort wartet. Es ist eben ein bisschen eine unklare Situation und man hofft, dass sich das bis Ende Monat dann klärt.
Gerhard Lob, Sie sprechen von einem vollen Aufnahmezentrum für Asylbewerber in Chiasso. Geht es da mehrheitlich um Asylbewerber aus Nordafrika?
Ja, also im Moment schon. In den letzten Monaten wissen wir, es gab diesen Ansturm, wenn man so sagen will, von Seiten insbesondere der Tunesier, die auch dann in ihrem Verhalten, wenn sie aus dem Bewerberzentrum hinausgehen, nicht immer gerade dem entsprachen, was man sich in Chiasso vorgestellt hat. Es ist wirklich eine bestimmte Klientel, wenn man das so sagen darf, mit der eben die Bevölkerung von Chiasso Mühe hat. Außerdem ist natürlich Chiasso, ist es nach vielen, vielen Jahren ein bisschen leid, dass sie immer wieder mit diesem Problem konfrontiert sind. Man hat ja verlangt, dass das Aufnahmezentrum etwa in eine andere Grenzgemeinde verlegt wird. Zum Beispiel Stabio ist ja auch ein Grenzübergang. Aber es ist natürlich ein bisschen eine Illusion, da natürlich der Südzipfel der Schweiz im Tessin befindet sich nun mal in Chiasso und da gibt es nicht viele Ausweichmöglichkeiten. Und insofern gehe ich davon aus, dass die Bevölkerung Chiassos noch eine Weile mit diesen Zuständen leben muss.
Kommen wir zum Sport, Gerhard Lob. Der Fußballclub von Bellinzona hat nach der Winterpause diese Woche wieder das Training aufgenommen. An und für sich keine wahnsinnig wichtige Meldung, aber trotzdem, dieses Training wurde von außergewöhnlich vielen Zuschauern verfolgt und das hat seinen Grund.
Richtig, und der Grund hat auch einen Namen, Hakan Yakin. Dieser hat zum ersten Mal mittrainiert mit dem neuen Club, mit seinem neuen Club, muss man sagen. Und natürlich war das Interesse entsprechend groß. Es war ja ein Transfer, der für Furore gesorgt hat. Und in Bellinzona hofft man natürlich mit dieser exklusiven Verstärkung auf den Wiederaufstieg in die erste Spielklasse.
Allerdings, der Tessiner Fußball, der gibt in diesen Wochen nicht nur positive Nachrichten. Der Schatten eines Wettskandals aus Italien, der reicht bis ins Tessin.
So ist es. Und die italienischen Zeitungen beschäftigen sich seit Wochen damit. Wie wir wissen, die Staatsanwaltschaft in Cremona ermittelt ja in einem gigantischen Wettskandal. Und in diesem sind eben auch Clubs und Spieler im Tessin betroffen. Namentlich ist immer wieder die Rede von Almir Djedjic, der ja früher in Chiasso gespielt hat und da Partien beeinflusst haben soll. Aber nun ist auch der Name von Matteo Gritti gefallen, einem ehemaligen Keeper von Bellinzona, wobei, wenn man so eine Straßenumfrage etwa am Tessiner Fernsehen gesehen hat, glauben die Leute alle, dass das unmöglich ist. Man ist also der Meinung, dass die Ermittlungen in Italien übers Ziel hinausschießen, aber das wird sich erst noch weisen.
Spekulationen gibt es einige in den italienischen Medien und einige davon, von diesen Spekulationen, die betreffen auch den Finanzplatz Tessin.
Korrekt. Die Tessiner Staatsanwaltschaft hat nämlich Berichte bestätigt, wonach sie etwa gegen Luigi Sartor, einen italienischen Fußballer und auch den früheren Nationalspieler Beppe Signori, wegen Geldwäscherei ermittelt. Die beiden sollen Mitinhaber einer Gesellschaft gewesen sein, die Gelder über ein Bankkonto in Lugano verschoben hat. Und es ist doch schon von erkleglichen Summen die Rede, etwa 630.000 Euro, die auf dieses Konto geflossen sein sollen. Also da ist auch ein Rechtshilfegesuch aus Italien gekommen und so wurde die Ermittlung angeregt im Tessin. Ich denke, da werden wir auch noch mehr erfahren, sobald die Ermittlungen vorangeschritten sind.
Gerhard Lob, kommen wir noch zu einem letzten Thema. Im Tessin war, wie für einen katholischen Kanton üblich, diese Woche Freitag nochmals Feiertag, und zwar Heilige Drei Könige. Welche Bedeutung hat denn nun dieser Feiertag?
Nun, er bildet den offiziellen Abschluss der Weihnachtszeit, denn wie wir wissen, die Heiligen Drei Könige kommen ja an diesem Tag nach Bethlehem. Und diese Szene aus der Weihnachtsgeschichte wird an verschiedenen Orten im Kanton nachgespielt von lebenden Personen, also eben nicht nur im Krippenspiel. Und besonders bekannt ist da vor allem das Kloster Bigorio. Es befindet sich oberhalb von Tesserete bei Lugano. Und dort gibt es eine Prozession vom Dorf zum Kloster. Viele, viele Kinder sind dabei. Und dann wird auch die Weihnachtsgeschichte nachher in der Klosterkirche erzählt.
Gibt es denn noch weitere Traditionen?
Es soll noch einige Familien geben, in denen die Weihnachtsbescherung erst am 6. Januar erfolgt. Das war früher in Italien und natürlich auch im italienischsprachigen Tessin üblich. Und wenn man es sich eigentlich überlegt, ist das durchaus eine sinnvolle Tradition. Denn, wie gesagt, die heiligen drei Könige bringen ja ihre Geschenke am 6. Januar und eigentlich würde das übereinstimmen. Aber inzwischen ist natürlich der Druck da, insbesondere, denke ich mal, von Seiten der Kinder doch schon am 24. oder 25. Dezember zu bescheren.
Oder vielleicht sogar an beiden Daten. Immer wieder ist in diesem Zusammenhang auch von einer Befana die Rede. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, die Befana kann man als gütige Hexe bezeichnen, die angeblich auch am 6. Januar durch die Lüfte schwirrt und dann durch die Kamine in die Häuser kommt. Sie beschenkt die Kinder mit Süßigkeiten, die guten zumindest, während die schlechten dann Carbone, also Kohle, bekommen. Es ist ein heidnischer Brauch und es zeigt sich an dieser Befana ganz gut, wie gerade in der Weihnachtszeit eigentlich christliche und heidnische Bräuche so ein bisschen durcheinander gehen. Aber ich gehe mal davon aus, dass beispielsweise die Kohle in sehr, sehr vielen Häusern noch Kinder erreichen wird.
Der freie Journalist Gerhard Lob. Sie hören DRS4 News.
Zeitblende. Geschichte im Gespräch.
Ich bin ein Berliner.
Augenzeugen berichten, Fachleute ordnen ein. Der Talk über historische Ereignisse aus Politik und Gesellschaft.
Es ist immer schwierig, in der Geschichte zu sagen, was hat man gelernt.
Schöne Erlebnisse und traurige Geschichten.
Die Leute haben sich auf unserer Seite gefreut.
Irgendwann mal akzeptiert man selber, was man erlebt hat.
Zeitblende. Geschichte im Gespräch. Dieses Wochenende am Samstag um 13 Uhr oder am Sonntag um 10.30 Uhr. Weitere Termine finden Sie online auf drs4news.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.